Okay, ich habe vor kurzem einmal eine Predigt gehört von einem bekannten Pastor und in der Predigt hat er zugegeben, dass er immer wieder Probleme hat und selber dann Schwierigkeiten hat, weil wenn sein Telefon läutet, dann ist meistens eines seiner Chefchen dran mit irgendeinem Problem. Und alle rufen einfach bloß beim Pastor an, der soll beten, was ja jetzt nicht verkehrt ist in dem Sinn. Nur wenn es zu viel ist oder wenn wegen jeder Kleinigkeit einfach der Pastor angerufen wird und die Leute zu bequem sind, selber zu beten, dann ist es vielleicht für so einen Pastor schon frustrierend. Ich bin recht froh, dass wir dieses Problem bei uns nicht haben. Wir müssen schauen, wo der Grund des Übels ist. Und ich denke, dass viel zu viele Christen zur Unmündigkeit erzogen sind oder erzogen wurden von den Gemeinden. So sind die Schäfchen sozusagen nie aus diesem Baby-Christentum herausgewachsen. Entweder sie haben keine gesunde, feste, grundlegende biblische, neutestamentliche Lehre bekommen oder, was natürlich auch vorkommt, sie haben bildlich gesprochen das Essen verweigert. Wenn man was vorgesetzt bekommt, soll man es essen, damit man nicht verhungert. Und so ist auch geistlich gesehen. Wenn man gute Nahrung vorgesetzt bekommt, soll man da gut hinlangen, reinbeißen, kauen, verdauen, stark werden. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 14, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ein unmündiger Christ, will er damit sagen, wird von religiösen Geistern und religiösen Lehrern und sonstigen Schrott verführt, hin und her geworfen, zum Zweifeln gebracht, weggezogen von der Wahrheit des Wortes, von der Wahrheit dieses Erlösungswerks des neutestamentlichen Evangeliums. Und das hat halt seinen Preis. Ja. Der Paulus schreibt hier, Betrügerei von Menschen, ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du tatsächlich über den Tisch gezogen. Also lass dich nicht vom Teufel oder von religiösen Leuten mit ihren Lügen und Zeug über den Tisch ziehen, sondern widerstehe mit dem Wort der Wahrheit. Da wird der Teufel fliehen. Ja, und lass dich nicht auf Diskussionen mit religiösen Leuten ein. Das bringt nichts, außer sie wollen wirklich von dir die Wahrheit wissen. Das ist was anderes. Also, Achtung! Der Paulus ermahnt oft, dass sie aufpassen sollen. Zum Beispiel 1. Timotheus 4,13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Sagte denn Timotheus, dass das wichtig ist, dass er darauf aufpassen, seine Briefe vorlesen, die Leute auch ermahnen, korrigieren und sie lehren. Apostelgeschichte 20,28 heißt es hier, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also man muss auf sich selber aufpassen, auch Pastoren oder Diener Gottes, sie müssen auf sich selber aufpassen. Weil wenn der Feind es schafft, einen Pastor auf die schiefe Bahn, auf Abwege zu bringen, dann läuft mindestens die Hälfte oder mehr der Schafe auch auf diese Abwege. Also besonders Acht geben, wenn du eine Gruppe leitest, wenn du andere anleitest, dass du selber in der Spur bleibst, bei der gesunden Lehre, dann ist es gut, wenn die Herde dir folgt. 2. Timotheus 1,13. Da sagt der Paulus zum Timotheus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Also festhalten, die gesunden Worte, das der Paulus ihm mitgeteilt hat, das Evangelium, das Jesus ihm persönlich offenbart hat. Ja, und die hat er dem Timotheus weitergegeben und er ermahnt ihn oder ermutigt ihn, halte das fest, gesunde Lehre, gesunde Worte, lass dich nicht davon abbringen. Noch ein Beispiel, Titus 1,9 und 2,1. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Also, das Wort ist zuverlässig, sagt er hier, das er gelehrt hat. Und das soll er festhalten, damit er auch wieder fähig ist, mit dieser gesunden Lehre andere zu ermahnen oder den Widersprechenden Paroli zu bieten, sie zu überführen, zu überzeugen, dass die gesunde Lehre die Lehre des Neuen Testaments ist. Und er sagt zum Titus, du rede, was der gesunden Lehre ziemt. Ja? Rede nicht sonst irgendwas, sondern die gesunde Lehre. Das heißt einmal in der Bibel, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich glaube, die Luther-Übersetzung sagt es so. Und an dem, was Menschen den ganzen Tag reden, merkst du, was in ihrem Herzen vor sich geht. Und wenn ein Schrott rauskommt und alle möglichen Zeug und Geistliches gleich null, dann ist das nicht gerade förderlich für so einen Christen. Viele wissen alles, was in der Politik abgeht. Andere wissen wieder genau, was die Parolen von der AfD sind oder sonst irgendeiner Partei, was die sagen oder was sie halt interessiert oder was im Internet steht und bla bla bla. Aber sie wissen nicht, was in der Bibel steht. Und das ist problematisch. Das ist ganz schlecht für einen Christen, weil er hat keine Chance, den Verführungen aus dem Weg zu gehen oder auszukommen, wenn er nicht weiß, was tatsächlich in der Bibel steht. Weil die listig ersonnenen Dinge der Religion klingen gut, klingen ähnlich und sind trotzdem Lüge. Und wir wollen, das will auch der Herr, ja, nicht nur ich oder andere, der Herr vor allem will es, dass die Christen aus ihrer Unmündigkeit heraus in eine geistliche Reife geführt werden. Und deshalb lehren wir das Wort des Evangeliums. Weil jeder Christ sollte selbst mit Jesus, der ihr Herr ist, den sie bekennen, den sie lieben oder zumindest lieben sollten, mit ihrem Herrn leben und wandeln und mit ihren Anliegen zu ihrem Jesus und zu ihrem Vater im Himmel kommen können und Antworten bekommen, Gebetserhörungen bekommen und nicht nur über die Schiene von einem Pastor oder sonstigen Leiter, Hauskreisleiter oder sonst irgendjemanden, den man da schnell mal anruft, du kannst nicht für mich beten. Das ist nicht das direkte Ziel, das hat nichts mit Mündigkeit zu tun. Es ist aber auch nicht verkehrt, dass man da mal Unterstützung bekommt im Gebet, wenn es wirklich eine härtere Sache ist und man selber nicht durchkommt. Ist ja okay. Sagt auch die Bibel, dass wir füreinander beten sollen und einstehen sollen. Aber eben nicht wegen irgendein Kickerlitzchen. Deshalb eben wieder heute Glaubensgrundlagen, aber doch auch feste Speise, das ich heute gebe. Grundlage, aber doch feste Speise, weil da kann man aufbauen. Also gut zuhören, weil wenn du nicht ein gutes Grundfest deines Glaubens gebaut hast in deinem Herzen, dann kannst du nicht draufbauen, sonst stürzt das Haus ganz schnell wieder ein. Wenn der Wind ein bisschen geht, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann kommt nicht das Wort Gottes aus deinem Mund, das Schwert des Geistes, sondern, huch, oh je, oh schlimm ist so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Höre gut zu, dass du lernst, das Wort Gottes in rechter Art und Weise zu verstehen und auch zu benutzen, einzusetzen. Weil wir sollen nicht, sagt der Jakobus, vergessliche Hörer sein, sondern sogar Täter des Wortes. Ja. Manche sind nicht einmal Hörer und die Hörer sollen dann auch so weit kommen, durch Reife und Mündigkeit Täter des Wortes zu werden. Letzten Mal hatten wir in der Lehre das Thema in Christus sein. Das war das Hauptthema. Heute ist es umgekehrt. Heute geht es darum, Christus in uns. Das ist ähnlich, aber trotzdem andere Perspektive. Wir sind in Christus, das bedeutet, er ist um uns herum, wir sind innen drin und er ist um uns herum. Und der Blickwinkel aus der geistlichen Welt ist, wo wir gehen, sehen die Engel, die Dämonen, der Herr, Gott der Vater sieht Jesus und wir in ihm. Aus der natürlichen Perspektive wird Jesus nicht gesehen, da sieht man uns, aber Christus, Jesus in uns, soll durch uns wiederum gesehen werden, durch unser Reden, durch unser Handeln und vielleicht auch sogar durch geistliche Kraft, indem das zum Beispiel Heilungen oder sonstige Wunder oder Gebetserhörungen geschehen. So wird Christus in uns gesehen. Und der Verstand hat da vielleicht ein Problem und sagt, ja, wie kann denn der in uns sein? Aber Jesus sagte eindeutig, Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das heißt, eben diese beiden Blickwinkel, die geistliche und die natürliche, wir sind mit ihm zusammen verbunden. Und das sind solche Dinge, die du und ich, die Christen, wissen müssen. Und aus dem Wissen glauben und aus dem Glauben dann auch handeln. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 13, 5, prüft euch. Also die Korinther sollen sich selber prüfen. Wir müssen uns genauso auch selber prüfen. Und er schreibt weiter, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Ja, prüfe dich selber, bist du wirklich gläubig oder tust du nur ein bisschen so? Oder sagst du, ja, am Donnerstag oder Dienstag, je nachdem, oder Sonntag, bin ich im Hauskreis und im Gottesdienst und das muss doch genügen. Aber das ist, hat mit Glauben ganz wenig zu tun. Das ist schön, wenn da jemand hingeht und wenn er gut zuhört, ist noch besser. Aber dann muss das erst den Glauben erzeugen und der Glaube muss gelebt werden. Und so schreibt der Paulus hier, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also ja, drückt da schon ein bisschen auf die Tube bei den Korinthern. Erkennt ihr das nicht, dass Christus in euch ist? Und genau das ist das Problem der Christenheit. Weil die sehen in der Regel die Sache so, dieser Jesus ist in den Himmel aufgefahren, da ist er jetzt oben und da wartet er oder da ist keine Ahnung, was er da tut und ist weit weg und ich bin so alleine hier, das ist arme Hascherl, muss warten, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Das ist bei vielen so der grundlegende Mainstream. Aber er sagt, erkennt ihr euch selbst nicht? Habt ihr es nicht geschnallt? Habt ihr es nicht kapiert, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn du das nicht kapiert hast, dann sagt er, bist du Unbewährter. Hui, harte Worte, aber das ist nicht von mir. Es ist von Paulus. Aber du und ich, spätestens ab heute, wenn du ein gut gelehrter Christ bist, dann weißt du, wo Jesus zu finden ist. Ja, er ist in deinem Geist durch den Heiligen Geist. Jesus ist bei uns, er ist sogar in uns. Näher geht's eigentlich gar nicht. Und das musst du vor allem dann wissen, wenn dich ein Problem anschreit, ein Problem vor deinen Augen ist, eine Schwierigkeit, wo du sagst, jetzt muss ich aber beten. Wo muss ich hinbeten? Hey, dann denk erst einmal nach. Jesus Christus ist in dir. Und wenn der in dir ist, ist er bei dir und dann ist er da, um dir zu helfen. Und wenn du als Christ darüber Offenbarung bekommen hast, und das, was ich heute sage, hier nicht nur Information ist, die man innerhalb 3 Tagen wieder vergisst, dann wirst du verändert sein. Dann bist du nicht mehr derselbe. Da wirst du im Bereich des Übernatürlichen eintreten. Weil du weißt, dass der Größere in dir ist, dass Jesus in dir ist, dass er da ist und die Sache genau sieht und weiß und in seiner ganzen Fülle dir dabei helfen kann. 2. Korinther 3,17 sagt der Paulus, der Herr aber ist der Geist. Also Jesus ist der Geist des Herrn, der Geist Christi wird auch in der Schrift genannt und er ist praktisch gesagt in geistlicher Form in dich hineingekommen, ohne seinen Körper, weil das ging ja nicht. Seinen Körper hat er jetzt da nicht mitgebracht. Er ist dann in deinem Körper. Er wohnt in deinem Körper. Er ist in dir, in deinem Geist. Ja, und da ist Freiheit, sagt der Paulus hier. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wenn du dich nicht in Freiheit befindest oder dir nicht so vorkommst, dann musst du den, der in dir ist, anzapfen, weil wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dann musst du das auch laut Hals ausposaunen, aussprechen, wenn Gottes Wort aus deinem Mund kommt, setzt es seine Kraft frei. Aber das ist wieder mein eigenes Thema. Der Paulus, er lehrt die Korinther sehr deutlich über dieses Thema. In den 1. Korinther 3,16 sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ja, wisst ihr das nicht? Ja, der hat es ihnen mit Sicherheit schon gesagt, als er dort war. Aber er hat festgestellt, sie haben es vergessen. Darum sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, das Haus Gottes, ja, nicht das Gebäude, die Kirche, die man gebaut hat mit dem Turm oder der Tempel in Jerusalem oder sonst irgendein Gotteshaus ist das Haus Gottes, sondern dein Körper, du und ich und auch die Gesamtheit der Christenheit, das ist der Tempel des Herrn, das Haus des Herrn, der Leib Christi, so kann man es auch ausdrücken. Er ist in uns, im Leib, im Haus des Herrn, im Tempel. Und er wohnt nicht in einem unheiligen und sündigen Haus, sondern in einem reinen Tempel. Darum hat er hier gesagt, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und diese gute Aussage, das kannst du wissen oder sollst du wissen, du bist rein und heilig gemacht wegen dem Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Wegen dem Tausch am Kreuz. Sein Blut hat alle Sünde von uns weggetan, weggewaschen, beseitigt, als wäre sie nie geschehen. Weder die Sünde Adams, die du geerbt hattest, noch deine eigenen Sünden. Weil die hat Jesus auf sich genommen. Ihm ist es aufgelastet worden. Und wenn man von einem etwas wegnimmt und am anderen legt, dann kann es nicht danach auf beiden liegen, oder? Ist ja logisch, wenn dir jemand deinen Rucksack abnimmt, weil der so schwer ist, und er trägt den, dann kannst nicht du auch tragen. Das geht nicht, oder? Also die Sünde ist von uns entfernt. Sie ist einfach nicht mehr da. Und das ist der Riesenunterschied zum Alten Testament. Es muss die Sünde nicht mehr irgendwie zugedeckt werden mit irgendeinem Blutopfer, Tieropfer oder sonst was, weil sie ja weg ist. Das Blut Jesu hat nicht die Sünde bedeckt, wie im Alten Testament, wo das Blut dieser Tiere, die geopfert wurden, die Sünde bedeckt hat. Und musste immer wieder erneuert werden, einmal im Jahr durch den Hohepriester in dem Allerheiligsten. Das braucht es bei uns nicht mehr. Es ist weggetan. Jesus wurde für uns zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen haben. Also nichts mehr irgendwo, weil es gibt ja so Leute, so Lehrer, die sagen, ja, man muss die Vergangenheit aufarbeiten. Man muss all die Sünden bekennen, die man irgendwo, irgendwann getan hat. Und vielleicht ist da noch ein Fluch von Opa und Oma und Vorfahren und bla bla bla. Das beißt sich mit der wahren Lehre des Evangeliums. Ja, die Sünde ist ausgelöscht, ist weggewaschen, in der Taufe abgewaschen. Je nachdem, auf welche Sache du deinen Fokus legst. Jesus hat es ein für alle Mal erledigt. Da sind wir zwischendurch vom Thema abgekommen. Aber wie gesagt, Jesus Christus ist in uns. Das müssen wir wissen und festhalten und auch bekennen. Ich habe mir mal vorgestellt, Jesus steht in seinem Boot, der Sturm geht, die Wellen peitschen durch den See, wie es ja war, als er da mit den Jüngern unterwegs war. Und die Jünger haben geschrien, Herr, wir kommen um. Und dann steht dieser Jesus da in dem Boot und er befiehlt dem Wind und den Wellen und schlagartig war Ruhe. Stell dir das einmal bildlich vor, was da dahinter steckt. Aber die Jünger haben gesagt, wer ist denn dieser? Wer ist denn jetzt dieser, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen? Die waren total schockiert. Und ich kann mir das vorstellen, weil sie nahmen Jesus ja äußerlich als einen Mensch wahr. Ja, war er nicht anders wie sie auch. Ja, er hat besondere Kleidung angehabt und war nicht irgendwie einen Meter größer oder irgend sonst irgendwas. Er war einfach ganz normal als Mensch unterwegs. Aber trotzdem war Gott in ihm. Weil er als Mensch hätte diesen Sturm, diese Wind und Wellen nichts entgegenzusetzen gehabt als natürlicher Mensch. Aber weil Gott in ihm war und er Gottes Sohn war, konnte er das tun. Es war Gott, praktisch gesagt, in menschlicher Gestalt auf der Erde unterwegs. Und ich finde es so überwältigend, dass es überhaupt sowas gab. Dass Gott in menschlicher Gestalt auf der Erde unterwegs ist und mit ganz normalen Menschen redet und isst und trinkt und auch mal fröhlich ist und für sie betet und heilt und so weiter. Gott als Mensch auf der Erde. Ja, die menschliche Hülle und Gott selbst war da drin. Er hat gesagt, der Vater ist in mir. Und jetzt gehen wir den Schritt weiter und stellen wir uns mal vor, oder brauchen wir nicht vorstellen, es ist ja eigentlich so, so ist es auch mit uns Christen. Christus in uns. Er will ja jetzt durch uns weiterleben und dafür müssen wir Christen ein Bewusstsein entwickeln, wer da eigentlich in uns ist. Und wir wollen diesen Jesus ja nicht bloß spazieren tragen und sagen, ja, du bist zwar jetzt in mir, aber du bist jetzt ruhig da drin, du hältst dich zurück, weil ich bin selber der Chef in meinem Leben. Es soll ja so sein, dass Jesus durch uns lebt. Ja, wir nennen uns Christen aus dem Grund, weil Christus in uns ist. Nicht, weil eine Organisation sich christlich nennt. Es geht um diesen Christus in uns und da müssen wir Bewusstsein dafür entwickeln. In der Apostelgeschichte ist eine ganz interessante Story drin, als Paulus und der Barnabas in Athen angekommen sind. Und da hat doch der Paulus einen Lahmen geheilt. Und dann haben die in Athen, die haben ja viele verschiedene griechische Götter gehabt, und dann haben sie gesagt, die Götter sind herabgekommen. Boah, der Barnabas war der Zeus und der Paulus war der Hermes. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 14, 12. Haben sie gemeint, der Zeus und der Hermes sind jetzt zu ihnen runtergekommen. Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Die haben vorher sowas nicht gekannt, dass da ein Heilungswunder geschieht von so einem lahmen Menschen. Aber der Paulus musste ihnen erst einmal erklären, um was es geht. Ja, sie hatten eine völlig falsche Vorstellung. Aber es ist eben Gottes Herrlichkeit eben durch Paulus in dem Fall offenbar geworden. Paulus hat Christus gelebt. Ja, er war nicht bloß ein Christ, dass er auch ein Christ ist, oder weil er ja, auf Christus getauft war, sondern er hat Christus gelebt, oder besser gesagt, er hat Jesus Christus durch sich leben lassen. Und dann wurde Gottes Herrlichkeit durch diesen Menschen, wie Paulus eben ist oder war, offenbar geworden. Der Paulus war ja vorher auch einer, der die Christen verfolgt hat und eingesperrt hat. Und ja, dann hat ihn Jesus vom hohen Ross geholt, und er hat Jesus erkannt und dann hat er Jesus als seinen Herrn angenommen. Ja, und es ist immer noch Gottes Plan, dass dieser Jesus Christus durch uns Christen wirken kann. Das hat er noch nicht aufgegeben, was ja auch fast ein Wunder ist, wenn man sich das mal so die Kirchengeschichte vorstellt, müsste fast ein bisschen für den Herrn auch frustrierend sein, oder? Aber Gott ist eben doch ein bisschen geduldiger und langmütiger und hat sein Ziel richtig fest vor Augen und er möchte durch die Christen auch wieder Christus in uns leben lassen. Da sagt uns der Paulus ein Geheimnis, das zur Offenbarung geworden ist. In Kolosser 1,27 sagt er hier, dass sie ein Geheimnis hatten und das heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber jetzt für uns im Neuen Testament, ist es nicht mehr eine Hoffnung der Herrlichkeit? Ha, irgendwann wird die Herrlichkeit schon kommen. Ja, das ist eine Hoffnung. Aber für uns soll es ja eine Tatsache sein. Für die damals vor Jesus, die haben die Hoffnung gehabt. Aber nach Jesus ist die Herrlichkeit ja offenbar geworden. Das Geheimnis war kein Geheimnis mehr, sondern es war offenbarte Wahrheit. Christus in uns, die Tatsache der Herrlichkeit, so muss es heute heißen für uns. Christus in uns, weil kann ja nicht sein, dass dieser Jesus Christus in uns ist und keine Herrlichkeit so offenbar wird. Er ist der Herr der Herrlichkeit und er hat seine Herrlichkeit nicht abgegeben. Sie ist ihm auch nicht entzogen worden. Jesus Christus ist in uns mitsamt seiner Herrlichkeit. Aber wir müssen das lernen, das so zu sehen und dann auch diesen Jesus und seine Herrlichkeit freizusetzen, Freiraum zu geben, zu wirken, aus uns zu fließen. Nicht, dass es für uns ist wie für die Alttestamentlichen, wo es uns verborgen ist und ein Geheimnis ist und wo man immer darauf hofft, dass irgendwann so kommen wird. Im Neuen Testament sollte das anders sein. Eine Tatsache. Und da musst du darüber nachdenken, dass es für dich auch zu einer Offenbarung wird, dass das eine Tatsache ist. Sonst wirst du immer nur in der Hoffnung stecken bleiben. Und solch eine Lehre bringt dich zur Mündigkeit, das holt dich raus aus deiner Unmündigkeit, das holt dich raus aus deiner Schwachheit als Christ. Ja, das bringt dich in eine Übernatürlichkeit. Also denk darüber nach, meditiere darüber, sprich es aus, dass dir das bewusst wird. Sprich es laut und deutlich aus. Christus ist in mir, Jesus Christus ist in mir, der Herr der Herrlichkeit ist in mir. Ja, bis dein Verstand einmal übergangen wird und das Herz das erreicht. Den Geist muss es erreichen, das Wort Gottes. Dann wird es seine volle Kraft auch entfalten können. Der religiöse Verstand, der packt es sowieso nicht. einen religiösen Verstand ist es lieber, wenn es eine Hoffnung ist, weil da hat er kein Problem damit. Weil dann kommt es irgendwann so, ja, da ist er zufrieden. Aber das nützt uns ja nichts. Da bewegt sich null und nichts. Aber dein Geist, wenn es erfasst, wenn der Offenbarung bekommt über diese Wahrheit, über diese Tatsache, dann setzt es die Kraft, die in dir ist, frei. Also dieses in der Christenheit vorherrschende Gedankengut, Jesus ist da irgendwo im Himmel oben, weit weg, und das muss ausradiert werden. Weil wenn die Bibel von Himmel spricht, meint sie ja nicht den Himmel da oben, das blaue Firmament, die Sonne, der Mond, die Sterne und so weiter, sondern das Himmel meint geistliche Bereiche. Ja, Paulus hat einmal geschrieben von einem dritten Himmel. Also es gibt mehrere geistliche Ebenen und nicht Himmel da. Inzwischen konnten die Menschheit ja mit Raketen und so weiter da rauffliegen. Und sie haben festgestellt, jetzt habe ich da den Petrus an der Himmelspforte nicht gefunden. Ja, jetzt einmal lustigerweise gesagt, der Petrus ist auch nicht zuständig dafür, ganz abgesehen davon. Also da oben kommt das Weltall und nicht der Himmel in dem Sinn. Der Himmel, wenn die Bibel vom Himmel spricht, ist die geistliche Welt. Aber dein wiedergeborener Geist, der kann mit der geistlichen Welt in Verbindung treten, weil er dieselbe Ebene hat. Geist und Geist passt zusammen. Der Verstand hat da ein Problem. Der Verstand ist auf der irdischen, seelischen Ebene zu Hause. Die Logik, das Gelernte, das Gehörte, die Erfahrungen. Aber der Geist ist eine ganz andere Ebene. Und in diesem Geist ist Jesus in uns. Und so können wir eben über den Geist mit Jesus und dem Vater, mit der himmlischen Welt in Kontakt treten und seine Kräfte anzapfen, freisetzen. Gut, Christus Jesus in uns. Und der Johannes sagt uns, weil er in uns ist, kann man siegreich sein, weil größer ist der in uns als der, der in der Welt ist. Es steht im 1. Johannes 4,4. Er schreibt hier, ihr seid aus Gott, ich habe dazu geschrieben geboren, weil das meint er hier, ihr seid aus Gott geboren, Kinder, und habt sie, da kann man auch wieder nachlesen, was vorher geht, da geht es um den Geist des Antichristen, und ihr habt sie, die antichristlichen Geister, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Also wenn du als Christ weißt, wer in dir ist, wenn du weißt, dass dieser Jesus, der allmächtige Jesus, der Jesus, genau der, den du in der Bibel nachlesen kannst, mit seiner ganzen Fülle in dir ist, und du weißt, der ist größer als der, der in der Welt ist, als der Teufel und alle dämonischen Mächte und Kräfte zusammen, dann weißt du auch, dass du als Sieger hervorgehen kannst, dass du überwinden kannst, wenn Schwierigkeiten kommen. Also beziehe dich immer mehr auf Christus in dir, dass du ihn kennenlernst. Er muss sich ja manchmal wirklich komisch vorkommen, wenn die Leute hier nach oben beten, Hände gehoben, da schauen sie alle da, wo ist denn der Herr, da preist man da oben, und in Wirklichkeit ist er in ihnen. Es wäre ungefähr so, wenn dein Ehepartner neben dir steht und in eine ganz andere Richtung schaut und wo bist denn, und zu dir spricht, obwohl du hinter ihm stehst zum Beispiel. Ne? Das ist auch irgendwie affig, oder? Man muss jemanden dort kontaktieren, wo er ist, um mit ihm in Kontakt zu treten. So ist es eine der wichtigsten Wahrheiten für uns Christen, um siegreich zu leben, dass der, der in uns ist, dieser Jesus, er ist größer als all die bösen Geister Satans, die in der Welt sind. Wir haben den Größeren, den Sieger, den Heiler, den auferstandenen Jesus in uns. Nur ohne seinen Leib, weil dafür nimmt er ja unseren her. Er wohnt jetzt in unserem Leib. Darum sind wir der Tempel, sein Haus, wo er zu Hause ist. Seine Herrlichkeit ist in uns. So, und jetzt, was machst du jetzt mit dieser Information, die du jetzt bekommen hast? Muss man sich dann irgendwo auch überlegen, oder? Man kann sagen, ja, Gott sei Dank ist der Hans wieder fertig mit seinem Blabla. Ich mache mein Zeug wieder weiter. Oder ich setze mich hin, denke drüber nach, bete, dass der Herr dir die Offenbarung drüber gibt. Du hörst es nochmal an, wenn es dann im Internet zu hören ist. Du denkst wieder drüber nach. Du suchst diesen Jesus in dir auf. Und du lernst, ihn zu kontaktieren. Du lernst, seine Herrlichkeit anzuzapfen und freizusetzen. Das sind die beiden Wege, die man dann machen kann. Vielleicht, dass du dir dann die Schriftstellen nochmal durchliest, rausschreibst, drüber meditierst, vielleicht auch einen anderen Lehrer oder Prediger zu dem Thema mal ein bisschen studierst, weil es ist ja doch ein sehr umfangreiches Thema, damit es in dir anfängt zu leben. Information ist gut, aber Information lebt nicht. Information ist eine Information. Aber wenn diese Wahrheit deinen Geist erreicht, dein Herz erreicht und anfängt Wurzeln zu schlagen, Frucht zu bringen, lebendig zu werden, dann wirst du Jesus in dir die Herrlichkeit, die Tatsache der Herrlichkeit entdecken. Wir sind ja, sein Leib, wir sind Gefäße. Die Bibel nennt den Körper oft mal Gefäß. Ja, man kann Tempel, man kann Gefäß sagen. Ja, der Tempel macht was her, so ungefähr. Ein Gefäß kann ja bloß ein Becher sein. Aber wenn wir es genau anschauen, wir als Menschen, wir sind gottähnliche Geschöpfe, von Gott selbst geschaffen. In 1. Mose 1,27 heißt es, dass wir nach seinem Bilde geschaffen wurden. Nach seinem Bilde schuf er sie, heißt es. Ähnlich, Gott ähnlich, ähnlich wie er. Du und ich, wir sind von Gott nach seinem Bilde geschaffen, Gott ähnlich gemacht. Das ist aber schon sehr heftig, oder? Also du bist nicht irgendwie so der kleine Wurm auf Stelzen unterm Teppich, sondern du bist ein Geschöpf Gottes, geformt nach seiner Vorlage. Du bist wer, und wenn du dann sogar noch wiedergeboren bist, im Geist lebendig gemacht, ein Kind Gottes geworden bist, ja dann noch viel mehr. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, die haben Jesus ein bisschen kritisiert oder stark kritisiert, weil er sich vor ihnen als der Sohn Gottes geoutet hat. Und dann hat ihnen Jesus eine Antwort gegeben. Das ist Johannes 10, ab Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter, wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Also sie haben ihn eben als Lästerer betitelt, weil er sich als Gottes Sohn geoutet hat und dann hat er ihnen ihr eigenes Gesetz vorgehalten, da bezieht sich das auf Psalm 82,6, da steht nämlich drin, ich sagte, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Ja, wenn das sogar drin steht, so ungefähr hat Jesus gesagt, warum kritisiert ihr mich, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn hier steht, wir sind alle Gottes Söhne. So hat er sie mit ihren eigenen Worten geschlagen. Aber es ist wirklich so, du und ich, wir sind Gottes Söhne und Töchter. Wir sind aus Gott geboren, gezeugt durch das Evangelium und der Geist Christi ist in uns. Jesus Christus ist in uns. Ja, und so ist jetzt, das so kannst du es vorstellen, deine Hände sind jetzt seine Hände, deine Füße sind jetzt seine Füße, dein Mund ist jetzt sein Mund. Er will durch dich reden, handeln und gehen. So will Jesus jetzt in uns weiter auf der Erde leben, aber eben in vielfacher Ausführung. Als er selber auf Erden war mit seinem Leib, na, da konnte er eben nur an einem Platz sein, weil er einen Leib hat. Aber jetzt hat er viele Leiber, viele Christen, viele Menschen, durch die er auf der ganzen Welt wirken will. Aber die meisten Christen haben es einfach noch nicht gemerkt. Und das ist fatal. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe oder im Leib lebe, lebe ich im Glauben. Also der hat diesen Glauben gehabt, er wusste, wer in ihm ist. Und er sagt, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, es lebt nicht mehr mein Ego. Der Paulus, der schlimme Junge, der die Christen verfolgen wollte und einsperren wollte, jetzt lebt Christus in mir. Jetzt lasse ich Jesus durch mich fließen. Jetzt darf Jesus mich steuern und leiten und durch mich leben. Das war das Geheimnis des Paulus. Da hatte er so viel Erfolg. Das heißt besser gesagt, Jesus hatte Erfolg durch Paulus. Und Jesus sucht solche Leute, aber die sind mehr als wenig. Weil die meisten leben ihr eigenes Leben, ihr eigenes Ego und nicht Jesus Christus lebt in mir. Aber wer das einmal erkannt hat und welche Vorteile das hat, der lässt Jesus ein bisschen mehr ans Ruder ran. Also Jesus, lebt du durch mich in mir. Da geht es nicht immer bloß um dein Wohlbefinden und um deinen Luxus, sondern Jesus lebt durch dich und das bringt dir aber erst das richtige Wohlbefinden, weil das Besseres kann dir eigentlich gar nicht passieren. Und wenn das Fleisch, der irdische, das Ego, nicht mehr den Ton angibt, nicht mehr am Ruder sitzt, dann kann Jesus durch uns leben, weil das Fleisch sozusagen dann mit Christus gekreuzigt ist. Und dieses Fleisch, das irdische, das Ego, ist halt einfach das Problem, weil Fleisch begehrt gegen den Geist auf und das Fleisch möchte den Geist gerne unterdrücken, aber der Geist möchte Oberhand haben und möchte eben das Fleisch unter sich stellen, damit auch der Geist, geführt vom Geist Christi, seine Werke tun kann. Und das ist dieser Kampf, in dem er dann einfach immer wieder mal steckt. Aber das Fleisch muss ans Kreuz und der Geist muss die Oberhand bekommen. Dann bist du echter Glaubender, nicht ein religiöser Schaumschläger. Solche gibt es genügend. Religiöse Schaumschläger machen oft mehr kaputt, als sie gut machen. Aber Christus in uns, wenn lebt, dann machst du nichts kaputt. Dann bist du Leben, weil aus dir Leben kommt. Geistgeführt Leben. Ja, Jesus möchte durch die Christen weiterleben. Ja, Gestalt will er annehmen, heißt es im Galater 4,19, dass der Paulus betet für die Galater, bis Christus Jesus endlich in ihnen Gestalt gewinnt. Und das ist wichtig, dass Jesus Gestalt gewinnt, weil sonst ist zwar Christus in dir, aber es wird nicht gesehen, dass Christus in dir ist. Und es soll gesehen werden. Und jetzt müssen wir aber ein paar Punkte ansprechen, die wir dazu tun können, dass das auch ja, so wird. Und das Erste, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass die Christen ihren Geist mit dem Wort der Wahrheit ernähren. Ja, der Schrift sagt, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Das Wort ist wahr und aller Annahme wert, heißt es in der Schrift. Oder Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wenn du deinen Geist nicht ernährst mit dem Wort Gottes, mit dem Wort der Wahrheit, im Neuen Testament, das Evangelium, die Erlösung, dann kann dein Geist nicht stark werden. Unmöglich. Und dann regiert dein Fleisch, dein Ego. Wenn du deinen Körper nicht nährst, dann wird er schwach, dann wird er krank und vielleicht stirbt er dann sogar. Ne? Dein Geist braucht ebenso Nahrung. Er braucht das Wort. Du musst es lesen und du musst es aussprechen. Da machst du das aktiv. Zweiter Punkt, Sprachen reden, damit du immer wieder gefüllt wirst mit Heiligen Geist. Dass der Geist aktiviert wird durch Sprachen reden. Das ist zur persönlichen Erbauung und zur Stärkung und auch ja, zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Du sprichst unbekannte Laute, Geheimnisse, redest du zu deinem Herrn und es kann aus diesem Sprachenreden auch dann eine Auslegung kommen, wo er dann wieder zu dir spricht. Sprachengebet ist eine ganz wichtige und auch eigentlich praktische Sache. So, und der dritte Punkt, dass du diese Worte, die du aus der Bibel erkannt hast, diese Verse im Glauben sprichst. Nicht nur hörst und zustimmst, sondern auch im Glauben aussprichst. Weil da gibst du dem Wort Substanz. Dann ist dein Mund Gottes Mund. Dann spricht Gott sein Wort durch deinen Mund. Durch welchen Mund soll er sprechen? Ja? Er selber ist ohne Leib da. Er spricht durch den Geist zu dir, aber in die natürliche Welt kommt der Schall eben aus deinem Mund. Es sind deine Lippen, es ist deine Zunge, die es spricht. Ob das nun das Gebet ist oder der Befehl, was geschehen soll, oder die Predigt des Evangeliums, ja, es muss durch irgendeinen Menschen und dessen Mund kommen. Gott spricht durch Menschen. Ja. Einmal hat er direkt zu Jesus gesprochen, wo sie dann gesagt haben, die einen oder anderen, es hat gedonnert, als Gott sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Ja, die einen haben es irgendwo verstanden, was gesagt war, die anderen haben gesagt, nein, es hat nur gedonnert. Aber in der Regel spricht Gott durch deinen und meinen Mund. Und dann machen wir Glaubensbekenntnisse draus aus diesen Versen. Ja, deutlich, laut und mit Nachdruck, autoritär ausgesprochen, es steht geschrieben. So wie Jesus auch dem Teufel widerstanden hat, mit dem Wort der Wahrheit, als der Teufel mit seinen Lügen um die Ecke gekommen ist. Was uns noch hilft, ist, dass wir auch dann Täter des Wortes sind und uns dann nicht selbst betrügen, wenn wir nur Hörer sind. Dann gibt es noch einen Punkt. Der Paulus betet für die Epheser, glaube ich, ist, um erleuchtete Augen des Herzens. Ja, Offenbarung, dass sie den Herrn immer besser erkennen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir für uns alle immer wieder auch auspacken sollen und beten sollen, dass der Herr uns immer mehr Offenbarung gibt. Die Augen und die Ohren des Herzens öffnet, dass wir hören und sehen und verstehen, was wahr ist, was er uns sagen will und wie er durch uns wirken will, dass wir den Geist in uns kontaktieren, entdecken und hören, weil Christus ist ja in uns. Die Herrlichkeit ist in uns. So lernen wir, diese Herrlichkeit anzuzapfen, freizusetzen. Und wenn irgendeine Krankheit gegen dich kommt, musst du wissen, dass die Herrlichkeit in dir ist und wie du sie freisetzt. Und umso stärker dein Geist freigesetzt ist, die Herrlichkeit Gottes aus deinem Geist fließt, umso schneller wirst du wieder gesund. Und umso weniger wird dich die Krankheit attackieren. Gut, das sind so Punkte, die können wir zutun. Also denken wir darüber nach, was beherrscht eigentlich mein Denken, mein Handeln und was beherrscht vor allem mein Reden. Na, dass du es ein bisschen mehr in Einklang bringst mit Gott und Gottes Wort. Wie du mit Gottes Wort umgehst, ist ein wichtiger Punkt. Ja, ob du die Bibel im Regal stehen hast und dir das mehr oder weniger egal ist, oder ob du täglich drin liest, suchst und forschst, was er sagt und mit der Absicht, es auch umzusetzen, so gehst du mit Gott um unterm Strich. Weil Gott ist das Wort. Johannes 1,1 sagt uns das, Gott ist das Wort. Ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und umso mehr du dem Wort Aufmerksamkeit schenkst und es in dir lebt und die Führung übernimmt, umso mehr ist Jesus in dir und so ist er auch in dir der Chef. Dann kann das Wort Gottes ein Richter, ein Korrigierer deiner Gedanken sein und dich warnen, damit du nicht jedes geistliche Gift, das dir vorgesetzt wird, frisst. Ja, Hebräer 4,12 steht so ähnlich drin. Und wenn das Wort in dir ist und lebt, dann ist es eine Art Alarmglocke oder Sirene in dir, wenn du was Falsches hörst oder liest oder dir jemand sein religiösen Zeug aufdrücken will, dann geht der Alarm in dir los. Oh, das stimmt nicht, es steht so und so geschrieben. Ja, dann hast du was abrufbar. Der Heilige Geist, besser gesagt, hat was abrufbar in dir. Wenn du aber nichts weißt, was geschrieben steht, was soll er dann noch tun? Dann passiert das, was so vielen Christen passiert, nehmen jeden religiösen Zeug auf und meinen, es ist ja auch gut, ja, die glauben ja auch so stark. Die Frage ist bloß, was glauben die eigentlich? Ne? Also man muss, wenn man glaubt, dann muss man zumindest Gott glauben. An Gott glauben tun viele, ja, aber Gott glauben, was er gesagt hat, das tun wenige. Weil so wenige eigentlich gar nicht wissen, was er gesagt hat und was er sagt. Aber man muss Gott beim Wort nehmen. Und wenn du jemanden beim Wort nehmen willst, musst du also wissen, was er gesagt hat. Das gehört unbedingt zusammen. Und wenn du das in deinem Herzen hast und dann mit deinem Mund sprichst, entfaltet es seine geistliche Kraft, die im Wort Gottes steckt. Weil dann ist es genauso viel, als hätte der Herr es selber gesagt. So wie der Petrus zum Lahmen gesagt hat, Gold und Silber habe ich jetzt nicht dabei, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Petrus hat es gesagt, aber es waren die Worte von Jesus, der in ihm war. Im Namen von Jesus hat es ausgesprochen, vom Namen dessen, der in ihm war, im Namen der Herrlichkeit Gottes. Und der Lahme, der noch nie in seinem Leben gegangen ist, konnte schlagartig aufstehen und hüpfen und springen und tanzen. Es ist mehr als ein Wunder, oder? Brutal sowas. Gut, also, so wie du mit dem geschriebenen Wort umgehst, mit deiner Bibel, so gehst du mit Jesus um. Wenn dir die Bibel egal ist, ist dir Jesus egal. Ja, das musst du einfach einmal so sehen, das ist Tatsache. Der Größere ist in dir, Christus in uns, die Tatsache der Herrlichkeit. 1. Johannes muss dir bewusst sein. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und deshalb macht er mich zu einem Überwinder. Ich überwinde die Widersacher, ich überwinde Schwierigkeiten, üble Umstände, egal was es ist. Für Jesus in dir ist nichts zu groß und nichts zu schwer und nichts zu klein und nicht zu unwichtig. Jesus ist immer noch derselbe, wie er sich geoffenbart hat, als er selber als Mensch auf der Erde unterwegs war. Wir wissen ja, es gibt satanische Mächte, leider immer noch. Tag wird kommen, wo sie alle unter die Füße Jesu getan werden, das ist fix. Aber momentan laufen immer welche rum und möchten uns vernichten, möchten uns widerstehen, möchten uns belügen und aufs geistliche Abstellgleis bringen. Aber wir sollen mit der Wahrheit dem Stand halten, ja, widerstehen, und der Satan und oder die Mächte der Finsternis werden dann fliehen, sie werden wieder unverrichtete Dinge abziehen müssen, wenn das Wort der Wahrheit in unserem Herzen ist und auch in unserem Mund ist. Da gehört es hin. Nicht ins Bücherregal gehört das Wort Gottes, sondern es gehört in dein Herz und in deinen Mund. So kannst du Sieger sein, weil Jesus in dir kann nicht verlieren. Wenn du ihm Freiraum gibst, du kannst nicht verlieren, weil der Größere in dir ist. Wenn du nur in eigener Kraft, in eigenen Namen kämpfst, kannst du verlieren. Musst zwar nicht, ja, aber kann passieren. Aber Jesus in dir macht dich zum Sieger. Und er möchte nicht bloß passiv in dir sein, er möchte durch dich und in dir wirken. Er möchte seine Worte in deinen Mund legen und dass sie ausgesprochen werden. In seinem Namen, in seinem Auftrag heißt es. Also sprich sie aus, sei nicht ein schweigender Christ. Ein schweigender Christ ist in der Regel ein Verlierer. Aber ein Christ, der das Wort Gottes spricht, laut und deutlich im Glauben und sich nicht davon abbringen lässt, der geht als Sieger hervor. Er wird als Sieger durchs Leben gehen. Gott hat uns diese Waffe gegeben, das Schwert des Geistes in unserem Mund. Das hat er uns deshalb gegeben, damit wir sie auch benutzen. Mit welcher Waffe willst du deinen Kampf gewinnen? Ja, das Geld ist nicht die Waffe. Ja, das Geld, das ist ein Teil dieser Welt. Aber Jesus hat uns sein Wort gegeben. Das ist mehr wert als das ganze Geld der Welt. Wir sind ihm nahe, sagt die Bibel. Näher, als dass er in uns ist, geht eigentlich gar nicht, oder? Wir sind ein Teil seines Leibes, jeder von uns, und damit sind wir mit ihm verbunden. Wir gehören unweigerlich zusammen. Und das muss uns bewusst sein, ja. Da ist nur unser schlauer Verstand, der da immer dagegen spricht und sagt, ja, kann doch gar nicht sein, wie soll denn das gehen? Der Verstand kann es nicht leicht ergreifen. Der Verstand braucht eine Zeit. Gut, wenn du dann eine Zeit lang wirklich im Geist lebst, wird der Verstand sich schon einmal anpassen. Aber momentan ist der Verstand immer so, was Neues, was Geistliches, Vorsicht. Er muss immer erst mit seinen Sinnen was erfahren. Ja, hören, riechen, sehen, schmecken und so weiter, tasten, dann glaubt er auch, so wie der ungläubige Thomas. Wenn ich nicht meinen Finger in seine Wundmale lege, dann glaube ich es nicht, dass er auferstanden ist. Also er war verstandeslastig, der Thomas. Okay, die anderen haben halt Jesus vorher schon gesehen, vielleicht wären sie auch so drauf gewesen wie der Thomas, weil er war nicht dabei, als sie Jesus schon sehen konnten. Aber Jesus hat ihn nicht verdammt, deswegen, sondern ist ihm erschienen, und hat gesagt, komm, leg deine Hand her, spüre meine Wunden. Und dann hat er auch geglaubt. So gnädig ist der Herr. Okay, also, den Verstand müssen wir manchmal ein bisschen ausblenden, umgehen, den Geist in uns kontaktieren, den Heiligen Geist bitten, dass er uns dabei hilft. Und wir werden Jesus in uns entdecken. Ja, nicht, dass jemand, der jetzt umschaltet, meint, ja, ich bin jetzt Jesus, weil der ist in mir, jetzt bin ich der Jesus. Nein, du bist nicht der Jesus. Aber der Jesus ist in dir und er will durch dich arbeiten. Ja, weil so Verrückte hat es natürlich auch schon gegeben, die sich dann selber für Jesus gehalten haben. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn du machst, kann es passieren, dass du in die Klapse marschierst. Also lieber nicht. Geh mit Weisheit vor. Du musst es wissen. Ja, und du musst nicht rumlaufen und jedem sagen, ha, Jesus ist in mir. Ich bin der große Macker. Nein, du musst Jesus durch dich wirken lassen. Und wenn dann Heilungen, Zeichen und Wunder und Befreiungen geschehen durch dich, dann sieht man das schon, dass Jesus in dir ist. Dann brauchst du es nicht irgendwo rausposaunen. Aber wenn du das groß rausposaunst und dann passiert aber nichts, dann stehst du dumm da. Und Jesus wird unterm Strich auch verlästert. Das wollen wir ja vermeiden. Also, Jesus ist in uns. Kurz noch das, was Jesus gesagt hat, Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus selbst und auch der Vater, sie wollen bei dir, in dir wohnen. Ja, wohnen, nicht nur auf Besuch kommen, mal vorbeischauen, wie es da geht und dann wieder weg. Nein, er will in dir wohnen. bei manchen Christen, da klingelt er, die machen eben nicht auf, weil sie das Ego so stark trainiert haben. Ist natürlich schlecht. Also lass dein Ego mal ein bisschen außen vor und lass Jesus wirklich bei dir wohnen, einziehen. Gemütlich soll er sich das machen bei dir. Das ist ein Unterschied, ob man irgendwo wohnt oder ob man da bloß auf Besuch ist, oder? Also Christus in dir soll bei dir wohnen. Das ist immer wieder die Basis und erkenne es und erlebe es. Gut.